Ich darf bitten, zur Lesung, zur Predigt aufzustehen. Wir hören heute auf ein Wort aus dem Lukas-Evangelium. Das steht dort im 18. Kapitel. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und Jesus sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und der Richter wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, so will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr Jesus: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? So segne du, Herr, dein Wort an uns. Amen. Jesus erzählt immer wieder auch in Gleichnissen, um etwas deutlich zu machen über unser Leben, über unseren Glauben, über Gott. Und jetzt erzählt er hier ein Gleichnis von einem Richter und von einer Witwe. Zunächst einmal zu dem Richter. Da erzählt Jesus, es war ein Richter in einer Stadt. Das war damals so üblich, dass die Städte ihre eigenen Richter hatten und die natürlich auch dafür zuständig waren, dass Recht gesprochen wird. Und dann sagt Jesus von diesem Richter, der fürchtete sich nicht vor Gott. Also Gottesfurcht, Achtung vor Gott, das kannte er nicht. Er hat sich wohl, so meint es Jesus selbst, zum Gott gemacht. Es soll nach meinem Kopf gehen, nach meinem Willen. Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und er scheute sich vor keinem Menschen. Da ist die Luther-Übersetzung, aus der ich gerade lese, leider ein bisschen unscharf und ungenau. Er scheute sich vor keinem Menschen, das kann man ja ganz positiv hören. Ein Mann, der vor keinem anderen Angst hat. Ist ja gut, wenn man vor Menschen nicht ständig irgendwie Angst haben muss und sich dann nach deren Meinung richtet, weil man eben so viel Angst hat. Eigentlich heißt es hier, wenn man es genauer übersetzt, dass dieser Richter keine Achtung vor den Menschen hat, dass er rücksichtslos ist. Die Gute Nachricht-Übersetzung gibt den ganzen Satz so wieder: Ein Richter, der nicht nach Gott fragte und alle Menschen verachtete. Oder die Einheitsübersetzung der Bibel: Ein Richter, der auf keinen Menschen Rücksicht nahm. Wer Gott nicht achtet, der achtet auch die anderen nicht. Das hängt immer wieder zusammen. Gottesfurcht und die Achtung der Würde des Menschen. Wer Gott achtet, der wird auch nach dem fragen, welchen Wert ein Mensch vor Gott hat. Wer sich selbst zum Gott setzt, der achtet oft nur auf seine eigene Würde, auf sein eigenes Recht. So erzählt hier Jesus also von einem Richter, der eigentlich ungerecht ist. Und leider kennen wir das ja immer wieder, auch bei uns in der Geschichte. Da muss man jetzt nicht nur auf die Zeit damals zurückgreifen. Es gibt immer wieder Richter, die ungerecht waren oder auch sind. Heute Volkstrauertag. Wir müssen zurückdenken an das viele Leiden, das die Kriege über uns gebracht haben und auch heute noch über uns bringen. Und ich musste bei diesem ungerechten Richter, von dem hier der Bibeltext spricht, daran denken, Wie war das damals bei uns in Deutschland? Nur ein Beispiel. Viele Schulen bei uns im Land, ich kenne auch einige davon, sind genannt nach Sophie Scholl, die Scholl-Schule. Hans und Sophie Scholl oder viele Straßen und Plätze auch in unseren Städten und Gemeinden sind genannt nach Hans und Sophie Scholl. Sie hatten sich damals als junge Studenten, Sophie war 21 Jahre alt, ihr Bruder Hans war 24 Jahre alt, sie hatten sich daran beteiligt, dass sie Flugblätter ausgeworfen und ausgelegt haben, um eine Entscheidung gegen die Diktatur Hitlers zu treffen. Sie wurden bei diesem Flugblätterverteilen erwischt. Am 22. Februar 1943 wurden dann beide zum Tod verurteilt, wegen Vorbereitung zum Hochverrat, so hat es der Richter genannt, und wegen Feindbegünstigung, das Todesurteil. Es wurde noch am gleichen Tag des Urteils vollzogen. Heute ist es vielleicht der Iran, heute sind es andere Länder, wo wir das mitkriegen, wie ungerecht auch Gerichte hier urteilen können, wie ungerecht Richter sein können. Von solch einem ungerechten Richter also erzählt Jesus, der nicht den Wert und die Würde der Menschen achtet. Und jetzt kommt eine zweite Person ins Spiel, das ist eine Witwe, von der Jesus erzählt. Die Witwen hatten damals ja wirklich einen schweren Stand. Man kann das nicht vergleichen mit denen, die das heute erleben müssen, wenn ihr Ehepartner nicht mehr da ist und wenn sie Witwe oder Witwer geworden sind. Witwen damals, wenn ihr Ehemann gestorben ist, hatten im Grunde keine Rechte mehr. Sie durften sich eigentlich selbst nicht einmal vor Gericht vertreten. Das musste immer ein Mann machen. Und wenn da nicht einmal mehr in der Verwandtschaft der eigene Vater oder jemand anders da war, dann stand die Witwe wirklich allein und rechtlos da. Und wenn ihr Mann gestorben war, dann war zunächst einmal auch ihr Vermögen weg. Und Witwen lebten damals oft sehr, sehr arm. Und ihnen wurde das, was ihnen eigentlich zustand, genommen. Und diese Witwe, von der erzählt Jesus, diese rechtlose Witwe, die klagt jetzt ihr Recht ein bei diesem Richter. Wahrscheinlich ist es auch so, das wird nicht genauer erzählt, wahrscheinlich ist es auch so gewesen, dass der Widersacher, von dem sie spricht, ihr irgendwelches Vermögen weggenommen hat. Wir hatten jetzt erst diese Woche im Seniorennachmittag das Thema Martin Luther und da war es ein bisschen ähnlich. Luther hat für seine Zeit damals etwas sehr Ungewöhnliches gemacht. Er hat vor seinem Tod noch seine Frau Käthe von Bora eingesetzt als Alleinerbin, dass sie das Vermögen bekommt, das Luther hatte. Das war jetzt geldmäßig nicht viel, aber es war zumindest das, wo er wohnte, wo er wohnen durfte, dass das auch Katharina gehört, seine Frau. Und als Luther gestorben war, haben es die Richter ihr streitig gemacht. Und sie durfte es nicht haben. Es wurde ein Vormund eingesetzt. Und die mussten das verwalten. Und auch damals hat Katharina gekämpft für ihr Recht. So ähnlich also hier, eine Witwe, die immer wieder zu diesem Richter hinkommt. Also wenn man das so liest, im Griechischen steht da eine Zeitform drin. Wenn es heißt, sie kam zu dem Richter, dann müsste man eigentlich richtig übersetzen, sie kam immer und immer und immer wieder zu diesem Richter und hat ihn bedrängt. Nimm dich bitte meiner Sache an. Und der Richter war stur. Es heißt einfach hier, er wollte nicht. Er hat ja die Macht gehabt. Nein, ich will nicht. Ich kümmere mich nicht um dein Recht. Er achtet keinen Menschen. Und dann kommt etwas. Anscheinend ist diese Witwe, so wie es vielleicht bei orientalischen Frauen von der Mentalität auch öfter war, dann ist diese Witwe anscheinend immer heftiger geworden. Und der Richter hat richtig Angst bekommen, dass sie ihm das nächste Mal ins Gesicht springt. Ihn schlägt. Und dann hat er für sich entschieden, na, ich will doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach Jesus, nachdem er das erzählt hat, hört, was der ungerechte Richter sagt, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen und sollte erst bei ihnen lange hinziehen. Jetzt gibt es eine Schwierigkeit. Es ist oft so, wenn wir Gleichnisse lesen, dann setzen wir sehr schnell Dinge gleich. Wir sagen vielleicht, naja, der Richter, damit ist doch Gott gemeint. Aber Jesus erzählt auch Gleichnisse, wo man nicht so einfach gleichsetzen kann. Mit diesem Richter ist Gott nicht gemeint. Es war ja auch ein ungerechter Richter. Sondern Jesus will etwas anderes sagen. Er will eigentlich genau das Gegenteil sagen. Wenn schon selbst dieser ungerechte Richter, der die Menschen nicht achtet, letztlich sich dann doch einsetzt für diese Witwe, wie viel mehr wird Gott, dem ihr so wichtig seid, sich einsetzen für euch und alles geben für euch. Also Gott ist nicht wie dieser ungerechte Richter, der der Witwe nur hilft, weil er sie loshaben will, sondern Gott ist der gerechte Richter, der für uns eintritt und dem unsere Würde und unser Recht so sehr am Herzen liegen. Ja, es kann passieren in dieser Welt, dass wir anderen Menschen, vielleicht auch mal denen, die das Gesetz vertreten, dass wir denen egal sind, dass wir da nicht zu unserem eigentlichen Recht kommen. Aber bei Gott sollen wir zu unserem Recht kommen. Er rechtfertigt uns. Er spricht uns zu, du bist mir recht. Und bei mir bist du angenommen, auch wenn Menschen dich ablehnen, auch wenn Menschen dich verletzen mit ihren Worten, auch wenn Menschen dir wehtun und dir Unrecht tun. Bei Gott sollst du Frieden finden. Und deswegen spricht Jesus auch hier davon, sollte Gott nicht auch rechtschaffen seinen Auserwählten. Bei Gott sind wir Auserwählte, nicht welche, die abgeschrieben werden, sondern Auserwählte. Und auch diejenigen, die den Eindruck haben, eigentlich bin ich jetzt gerade das kleinste Rädchen hier im Getriebe. Du bist Auserwählter bei Gott. So tritt er für uns ein. Das ist ein Punkt, dass Jesus sagt, wenn schon der ungerechte Richter dann noch so eine Entscheidung trifft, wie viel mehr wird Gott, der doch gerecht ist, sich für euch einsetzen? Aber jetzt geht es noch um mehr Punkte in diesem Gleichnis. Das nächste ist die Ausdauer und ich würde einmal sagen, die Hartnäckigkeit dieser Witwe. Es heißt ja im ersten Vers von diesem Gleichnis, Jesus sagt ihnen ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Darum geht es also auch, dass wir ausdauernd, treu, beharrlich uns immer wieder zu Gott hinwenden, im Gebet bleiben. Dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Dazu erzählt ihnen Jesus diese Geschichte. Alle Zeit beten. Ich hatte einmal einen Bekannten, der war katholisch, hat mitgearbeitet, auch in seiner katholischen Pfarrei. Und dann hat er mir einmal erzählt, da ist er mit einer Nonne nach München gefahren, von Unterfranken aus nach München gefahren. Diese Nonne kannte er auch sehr gut. Bei uns gab es mehrere katholische Orden auch, wo wir waren. Und dann hat er mir erzählt, und stell dir vor, Jochen, hat er gesagt, dann hat diese Nonne die ganze Fahrt über den Rosenkranz laut gebetet, bis wir in München waren. Und am Ende habe ich Kopfweh gehabt. So hat er es mir erzählt. Ihr sollt alle Zeit beten. Das heißt nicht, dass man ständig ein Gebet auf den Lippen haben muss, dass man ständig etwas vor sich hin murmeln muss, sondern alle Zeit beten ist eine Herzenshaltung, dass wir in uns verbunden sind und uns verbunden wissen mit Gott. Das ist alle Zeit beten. Und das schenkt uns auch Gottes Geist, dass wir diese innere Verbundenheit haben. Martin Luther hat es einmal so gesagt, man kann einen Christen ohne Gebet ebenso wenig finden wie einen lebendigen Menschen ohne seinen Puls, der ja niemals stillsteht, sich regt und immer da für sich schlägt, auch wenn der Mensch schläft oder wenn er anderes tut, sodass er seinen Puls gar nicht merkt. Und dann hat Luther noch gesagt, in dir als Christ ist Gottes Geist. Und auch wenn du jetzt selbst nicht mit Worten oder mit Bewusstsein betest, Gottes Geist betet in dir. Das ist diese Verbindung zu Gott, dass du mit ihm dich verbunden weißt. Also darum geht es, dass wir allzeit im Gebet sind und nicht nachlassen sollen. Jetzt geht es noch einmal um dieses Hartnäckigsein. Nicht nachlassen, so wie die Witwe nicht nachgelassen hat. Es kann ja Zeiten auch geben in unserem Leben, da hören wir mit dem Beten auf. Vielleicht gibt es manchmal Zeiten, da kommt einem Gott wirklich so vor wie dieser ungerechte Richter, dass man denkt, Gott, wieso das jetzt? Warum diese Schlimme? Und warum mir? Und ich habe doch immer geglaubt und gebetet und trotzdem jetzt so schlimm. Da kann das Gebet einen tiefen Riss erleben und manche beten dann nicht mehr. Und da sagt Jesus, da ist es wichtig, so wie die Witwe, ringe weiter in deinem Gebet. Ringe in deinem Gebet mit Gott, ringe dich so lange hindurch, bis du spürst und merkst, dass er auch im Leiden seinen Weg mit dir geht. Als es für Jakob, von dem wird er in der Bibel erzählt, einmal ganz dunkel mit Gott wurde, hat er mit Gott gerungen. Und dann hat Jakob gesagt, Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er hat so lange mit Gott gerungen, bis er sich wieder gewiss war, dass sein Segen ihm gilt. Auch bei Wegen, die für ihn schwer waren. Hiob in der Bibel. Wie lange hat er mit Gott gerungen, ist dran geblieben, hartnäckig, durch das Leiden hindurch, bis er sich Gott wieder anvertrauen konnte. Ja, auch durch dieses Leiden hindurch. Gott, du führst mich und du wirst es recht machen. 2. Korinther 12, Paulus, der an einer Krankheit gelitten hat und sagt, ich habe so oft zu Gott gebetet, dass ich wieder gesund werde. Er hat nicht aufgehört mit dem Gebet, obwohl es nicht erfüllt wurde. Paulus ist nicht gesund geworden. Und dann sagt er, aber dann hat Gott zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in deiner Schwachheit, in deiner Krankheit kräftig. Ich bin auch mit dir da, wo du krank bist. Und du sollst auch darin spüren, dass ich dich trage, dass meine Kraft, mein Geist dir gilt. Und das ist das Entscheidende. Hartnäckig bleiben im Gebet. Psalm 73, wo einer viel über Ungerechtigkeiten in dieser Welt klagt, am Ende sagt er, und dennoch, das ist die Hartnäckigkeit, und dennoch bleib ich stets bei dir, Gott, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und wenn mir Leib und Seele verschmachten, du bleibst mein Teil. Du gehörst zu mir. Bleibt hartnäckig im Gebet. Wir werden dann ein Lied singen von Paul Gerhardt. Paul Gerhardt hatte 5 Kinder, bekannter Liederdichter bei uns. Von seinen 5 Kindern hat ein einziges überlebt. Ein einziges. Das war Paul Friedrich. Immer wieder hatte Paul Gerhardt in seiner Familie, obwohl er ein betender Mensch war, so viel Leiden auch zu tragen, zusammen mit seiner Frau. Und die starb auch nach 12 Jahren Ehe. Und dann schreibt Paul Gerhardt, das werden wir nachher singen, unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, sich lassen schauen. Wollt ihn auch der Tod aufreiben, soll der Mut dennoch gut und fein stille bleiben. Unser Glaube kann auch dem Leiden und dem Tod hartnäckig die Stirn bieten. Vorhin haben wir das gehört in der Lesung. Leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir im Herrn. Und damit haben wir das Leben, auch wenn der Tod kommt. Hartnäckig dranbleiben. Und das Letzte noch, was Jesus hier anspricht, das ist der Glaube. Also dieses Treubleiben im Beten und dann aber auch Treubleiben im Glauben. Im letzten Vers sagt er dann, wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Wenn der Menschensohn kommen wird, im Moment zählen wir bei uns die Sonntage rückwärts. Also wir hatten letzten Sonntag den drittletzten Sonntag, heute den vorletzten Sonntag, nächste Woche den letzten Sonntag im Kirchenjahr. So ist das bei uns im Kirchenjahr. Wir zählen rückwärts. Und damit soll deutlich werden, es geht auch auf einen Schlusspunkt, auf ein Ende zu, der für uns Christen zugleich wieder der Anfang ist, der jüngste Tag, der neue Tag, das Leben mit Gott. Und so sagt Jesus, wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Und damit will er ermutigen, bleibt im Glauben bis zum Ende. Bleibt im Glauben bis zum Ende. Und wer im Glauben bis zum Ende bleibt, wird erleben, dass das Ende für ihn ein Anfang ist. So wie es Bonhoeffer auch gesagt hat, damals, als er hingerichtet wurde im KZ Flossenbürg. Das ist das Ende, als sein Todesurteil gefällt wurde und er musste zur Guillotine gehen. Das ist das Ende, dann zum Erhängen gehen, Entschuldigung. Für mich ist es der Anfang. Wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden. Und dieser Glaube, den Christus sucht, ist dann auch ein Glaube, der sich für die anderen mit einbringt. Ein Glaube, der die anderen achtet. Heute haben wir Volkstrauertag. Wir denken heute an dieses so wichtige Anliegen für uns, dass wir immer wieder den Frieden suchen. Dass wir uns nicht mit den Kriegen, die wir erlebt haben oder erleben müssen, irgendwie abfinden. Dass wir immer wieder den Frieden suchen. Und da geht es nicht nur um die großen Kriege. Ich musste daran denken, auch die Mutter Teresa hat ja den Friedensnobelpreis empfangen 1979. Und sie hat jetzt nicht einen ganzen Krieg irgendwo abgewehrt, aber sie hat vielen Menschen, denen sie begegnet ist, zum Frieden verholfen. Frieden mit Gott verholfen. Mutter Teresa hat einmal gesagt, die schlimmste Krankheit, sie hat in Indien gearbeitet, ist nicht Lepra oder Tuberkulose. Die schlimmste Krankheit ist, von allen verlassen und ungeliebt zu sein. Und dann hat sie diese Gemeinschaft der Missionarinnen der Nächstenliebe gegründet und hat so vielen geholfen. Und ich möchte da noch ein Zitat von ihr auch nennen. Sie hat gesagt, ich möchte diesen Menschen helfen, in Frieden mit Gott zu sterben, sie spüren lassen, dass sie erwünscht sind, dass sie geliebt werden, dass sie jemand Besonderes sind. In ihrem Augenblick sterben sie dann mit Liebe und in Würde. Ein Mann, den wir von der Straße hereingebracht haben und der schon zerfressen war von Geschwüren, sagte zu mir, ich habe gelebt wie ein Tier auf der Straße, aber ich werde sterben wie ein Engel. Damit hat sie dem Frieden gedient. Und dazu ruft uns Jesus zu diesem treuen Glauben, der da ist für die Menschen, die wir achten wollen und sollen. Amen.